NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Am 18. Mai wird der Hamburger Hark Bohm 85 Jahre alt. Für ihn ein Anlass, auf seine Jugend zurückzublicken, die er etliche Jahre auf der Nordseeinsel Amrum verbracht hat. Eine Liebeserklärung an die nordfriesische Insel. Torben Kessler liest das Buch 3 Wochen lang vor. Jetzt die erste Folge.
Bald würde sich die Nacht in die Schatten zurückziehen, die die Dünen in ihre Täler warfen. Das erste Licht des Tages würde zunächst kaum wahrnehmbar und blass wie eine Vorahnung am östlichen Horizont erscheinen. Aber noch lagen die Dünentäler ausgekühlt und dunkel da, unberührt vom neuen Tag. Die Silbermöwe glitt mühelos, ohne Flügelschlag, über die mit Flechten, Moosen und Heidekraut bewachsene hügelige Landschaft, die den Dünen vorgelagert war. Von irgendwoher erklang das ansteigende, plötzlich die Stille zerreißende Trillern von Austernfischern, die sich in die Luft erhoben hatten. Dazwischen die klagende Altstimme eines Brachvogels, vom Wind aus den Salzwiesen herbeigeweht. Die Möwe ließ sich den Hang einer Düne hinauftragen. Den Schnabel weit aufgerissen, stimmte sie mit mehrmals aufeinander folgenden heiseren Rufen in den Chor der anderen, ständig wechselnden Vogelstimmen ein. Sie hob sich leicht über den Strandhafer hinweg, der oben auf dem Kamm der Düne im Westwind wogte. Zusammen mit der Brandung des Meeres gab der Wind Rhythmus und Akkord vor, allgegenwärtig und unablässig. Das Grundrauschen der Insel, unabhängig vom Kentern der Tiden, vom Wechsel von Tag und Nacht. Hinter dem Dünengras, das sich immer wieder dem auflandigen Wind beugte, um sich dann, wie aufatmend, kurz wieder aufzurichten, öffnete sich der Blick auf eine Kolonie brütender Möwen, die Nester mit den Vögeln, weit in die Landschaft gestreute weiße Punkte. Die Silbermöwe strich darüber hinweg, während einzelne Vögel aus der Kolonie aufstiegen. Am Himmel war die Silhouette einer Rohrweihe erschienen, und die brütenden Möwen zögerten keinen Augenblick, sie anzugreifen und zu vertreiben. Die Rohrweihe drehte angesichts der auf sie zufliegenden, schreienden Möwengruppe ab und strich nach Osten davon. Die Möwen beruhigten sich, ihre kraftvollen Flügelschläge ließen nach, und sie glitten dahin, getragen vom Westwind, kreisten und ließen sich in die Höhe tragen. Die Dünenlandschaft aus Licht und Schatten, die schier endlos erschienen war, wurde unter ihnen immer kleiner. An ihrem Rand war der von Heidekraut bewachsene Geestrücken zu sehen, der schon bald, wenn die Heide blühte, in einer Mischung aus Rot-, Blau- und Violetttönen erstrahlen würde. Noch höher stiegen die schwebenden Möwen, und nun lag die Inselwelt zur Gänze unter ihnen. Wittdün und die lange Landungsbrücke, der Pier von Steenodde, der Leuchtturm bei Süddorf, Nebel mit seinen Reetdächern, die Kirche, Norddorf und noch nördlicher der Zipfel der Insel, die Odde. Das Quermarkenfeuer im Westen, die Vogelkoje, der Friedhof der Namenlosen. Sandige Weiden, wenig fruchtbares Land, die Marschen und die Salzwiesen, genau wie die Dünen, voller Vogelleben. Unter all dem der jahrtausendealte Geestkern aus skandinavischem Gestein, Geschiebelehm, Schmelzwasser und Decksanden. Die Insel Amrum spannte sich einem Bogen gleich weit draußen gegen die offene Nordsee. Auf der Brandungsseite legte sich das lange, breite, helle Band des Kniepsandes an die Dünenlandschaft der Westküste. Und auf der anderen, dem Festland zugewandten Seite, hinter Deich und Salzwiesen, breitete sich das Wattenmeer aus. Die Möwenschar ließ sich auf dem ungewöhnlich sanften Westwind dieses Morgens über der Norddorfer Marsch sinken. Was ich zuvor in der Dämmerung nicht abgehoben hatte, nahm nun langsam Gestalt an. eine Gruppe weidender Rinder, ein Pferdewagen an einem Feldweg, ein von zwei Pferden gezogener Pflug auf einem Acker, geführt von einer Frau. Und ein Stück dahinter zwei blonde Kinder, die sich langsam eine Furche entlang arbeiteten. Die beiden Jungen, vertieft in das, was sie taten, sahen nicht auf, als die Möwen über sie hinwegzogen, in Richtung der aufgehenden Sonne und des Watts, das im Licht der ersten Sonnenstrahlen feucht schimmerte. Nanning stand breitbeinig über einer der zahlreichen Furchen auf dem Acker. Er ließ eine Kartoffel hineinfallen. Dann stakste er voran, die Knie durchgedrückt. Derweil langte er in das Tuch, dessen Knoten ihm das Gewicht der Kartoffeln in den Nacken presste, und ließ eine weitere in die Furche plumpsen. Ein paar Schritte hinter ihm häufelte Hermann mit einer Hacke den aufgelockerten grauen Gerstboden über die vorgekeimten Kartoffeln. Als die beiden Freunde angefangen hatten, den Bendixens bei der Feldarbeit zu helfen, 2 Jahre zuvor war das gewesen, da hatten sowohl Hermann als auch Tessa Nanning gesagt, er denke zu viel. »Kommt mit der Übung, einfach machen, denn kommst erst gar nicht groß ins Denken«, hatte ihm Hermann damals gesagt. Es stimmte, die Übung machte es. Je weniger Nanning an mögliche Folgen dachte, desto schneller wurde das Kartoffelnlegen zu bloßer Routine. Je mehr er den Kopf ausschaltete und darauf achtete, wie sich die krümelige Gesterde zwischen seinen Zehen anfühlte, wie das stete Pusten und Luftholen des Windes klang, das Rauschen des Meeres und das vielstimmige Durcheinander der Vogelrufe. Was Nanning nur eine Sekunde zuvor noch für einen Teil der Brandung gehalten hatte, wurde jetzt lauter und bohrte sich durch das singende und pfeifende Geflecht. Er hob den Kopf, kniff die Augen zusammen und riss sie sogleich wieder auf. Aus dem Gleißen der Morgensonne dröhnte ein Geschwader Bombenflugzeuge heran. Mit einem einzigen Satz war Nanning bei Hermann, der seine Augen mit der Hand beschirmte. Nanning grapschte nach der Hacke und stemmte sie sich in die Schulter. Am anderen Ende, das er nun gen Himmel richtete, stellte er sich das Korn vor und nahm, am Stiel entlang blickend, einen der sich nähernden Bomber ins Visier. Flach wie eine Scholle schaute seine Zungenspitze zwischen den Lippen hervor. Er wartete auf den richtigen Moment. Dann drückte er ab. 3-mal. Tack, 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 machte es in seinem Kopf. Bei jedem Schuss ahmte er einen Rückstoß nach. Dazwischen lud er die Hacke nach, tschack, tschack, in seinem Kopf. In dem Augenblick, in dem er erneut ansetzte, nachzuladen, warf das von ihm anvisierte Flugzeug eine Bombe ab. Die Hacke fiel Nanning aus der Hand. Mit einem winselnden Kreischen, das ihm in den Ohren stach, fiel die Bombe herab. Er hörte Tessas Pferde wiehern und wandte sich um. »Ho, ho, ho«, machte Tessa. Die Pferde bäumten sich auf und traten aus. Geschirr und Deichsel hielten sie davon ab, zu steigen. Tessa hatte die Zügel straff gepackt und wurde hin und her gerissen. Dabei löste sich ihr Haarknoten, so dass es aussah, als wäre sie mit einem Arm voll Stroh beworfen worden. Das dumpfe Geräusch von Aufschlag und Detonation der Fliegerbombe ließ Nanning unwillkürlich den Kopf einziehen und zurück nach Osten blicken. Er sah, wie aus dem Watt eine spritzende, dunkle Wucht von Schlamm gegen den Morgenhimmel aufstieg. Auf ihrem Höhepunkt schien sie für einen Moment zu verharren, erstarrt zu einem gigantischen, grauen Baum. Dann regneten Schlick und Matsch herab. Das Bombergeschwader zog mit knurrenden Motoren über die Insel. Nannings Blick folgte ihnen über die Dünen hinweg, auf die offene See raus und zum Horizont, der für ihn verdeckt war. Und irgendwo weit, weit hinter der Jungnamen Sandbank lag. Nanning stand der Mund offen. Er hörte Hermann schwer atmen. Die Nordsee brandete an die Insel. In einem langgezogenen Muhen rief von irgendwo in der Marsch ein Rind über den Gestrücken. Und die Vögel nahmen ihre nicht enden wollende Unterhaltung wieder auf, klagten und schrien ringsumher. Das Getrelle einer Feldlerche zog Nannings Aufmerksamkeit auf sich. Er suchte den Himmel nach ihr ab. »Ey!« Hermann stieß ihn von hinten mit dem Ende des Hackenstiels an. Nanning hatte nicht einmal mitbekommen, dass Hermann die Hacke aufgehoben hatte. geschweige denn, dass er inzwischen alle gelegten Kartoffeln mit Erde bedeckt hatte. Nanning machte einen eiligen Ausfallschritt, griff ins Tuch vor seinem Bauch und ließ die nächste Kartoffel in die Furche fallen. Aus den Augenwinkeln versuchte er, die Lerche wiederzufinden. Am Nachmittag kehrten Tessa und die Jungs auf den Bendixen Hof zurück, der am Rande Norddorfs lag. Hermann saß zur Linken der jungen Bäuerin auf dem Kutschbrett, Nanning zu ihrer Rechten. Auf dem Hof flitzten Schwalben über den Boden und ließen sich auch von dem heranrumpelnden Gespann nicht stören. Zwischen Scheune und Haus gorkelten Hühner umher, scharrten mal hier, mal dort im staubigen Untergrund. Chilpende Spatzen hatten sich unter sie gemischt, gingen dem größeren Federvieh aus dem Weg und pickten dort, wo die Hühner etwas übersehen hatten. Tessas Mutter Inge kam aus dem Bauernhaus und stellte zwei Milchkannen vor die Tür. Sie trug eine dunkelblaue, gemusterte Kittelschürze und hatte ihr Haar wie immer unter einem Tuch verborgen. Wortlos hob sie die Hand zum Gruß. Bevor sie wieder im Haus verschwunden war, schoss Tessas älterer Sohn Erk an seiner Oma vorbei. »Mutti, Mutti!« Dann kam der dreijährige Georg hinterdrein getapst. »Mutti, Mutti!« Wie Hermanns und Nannings Vater war auch der von Erk und Georg im Krieg. Im Gegensatz zu Nannings Vater aber war ihrer ein einfacher Soldat und kein Obersturmführer. Manchmal war es ganz schlimm mit den beiden und Tessa konnte kaum einen Handgriff tun, ein Kind auf dem Arm und das andere an der Hand. Dann blieb umso mehr Arbeit an Nanning und Hermann hängen, die jetzt die Pferde abspannten, die Schlingen von der Wagendeichsel zogen und die beiden Schleswiger an ihren Halftern zu Heuraufe und Tränke hinüberführten. Anschließend ließen sie sich in der Kornkammer von Tessa Hühnerfutter in ihre mitgebrachten Eimer schütten. In der Scheune holten sie ihre Säcke vom Karren. Nach getaner Arbeit hatte ihnen Tessa wie üblich noch erlaubt, von ihren Feldern Gras und Kraut für die Kaninchen daheim zu rupfen. »Denn holt mal eure Kannen, Männers!« Inge kippte frische Milch aus dem Eimer in Hermanns und Nannings Kannen. Wie es schäumte, sah wunderbar aus, fand Nanning. Es machte ihm den Mund wässrig. »Morgen sollte denn jeder wieder ein Stück Butter haben, meine Großen.« Die Freunde nickten und tauschten einen Blick. Nannings Vorfreude spiegelte sich auf Hermanns Gesicht wieder. Dann ließ ein Rasseln sie zugleich die Köpfe drehen. »Ey, Boy!« rief Tessa und ging zum offenen Hoftor. Nanning und Hermann reckten die Hälse. Boy Krüger, bei Wind und Wetter die Pfeife im Mundwinkel, parierte die Pferde vor seinem großen Fuhrwerk durch. Es hielt quer vor dem Hofeingang, so als habe er vor, den Bendixen Hof damit abzusperren. Abgesehen von einigen gestapelten Koffern war die Ladefläche seines Wagens mit fremden Menschen überfüllt, die regungslos aneinandergedrängt dastanden. Kleine Kinder, Mädchen und Jungen im Schulalter, sowie einige ältere Männer, doch hauptsächlich Frauen jeden Alters. »Good day«, rief Boy Krüger vom Wagen herunter. Als er sprach, kam Rauch aus seinem Mund und wurde sofort vom Wind fortgeblasen. »Good day, sind die das? Nur ein paar von den ersten 800. Sprechen die Deutsch?« Inge war aufgestanden und ging zu ihrer Tochter ans Tor. Nanning und Hermann folgten ihr, ohne die Säcke, Eimer und Milchkannen abzusetzen. Die Fremden wirkten wie auf den Wagen verladene Statuen. Nanning ließ sie nicht aus den Augen. »Mensch, Tessa«, Boy Krögers Augenrollen übertrug sich auf seinen ganzen Kopf, »das sind Deutsche.« »Guten Abend«, sagte Tessa und bemühte sich um Hochdeutsch. Jemand von der Ladefläche erwiderte ihren Gruß. Boy Krüger, der sich umgeschaut und die Pfeife dafür aus dem Mund genommen hatte, steckte sie sich zurück zwischen die Zähne und sah Tessa an. »Komm nochmal, 1000.« »Mann, dann sind das zweimal, was wir hier sind«, rief Inge. »Ja, aber da sind 15 Millionen. Muss dir mal vorstellen, 15 Millionen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern. 15 Millionen sind vom Russen weg, alles Deutsche. Und was der Russe noch zu fassen kriegt, haut er mit dem Gewehrkolben tot. Und die Frauen auch, wenn er sie«, Boy Krüger sprach etwas leiser, »gehabt hat.« Nannings Blick wanderte über die Fremden, die allesamt wirkten, als hingen sie ihren Gedanken oder dem Ort, von dem sie kamen, nach. Ihre Jackenkragen hatten sie aufgestellt und die Köpfe zwischen die Schultern gezogen. Diejenigen, die keine Kinder an sich drückten, rieben sich die vor der Brust gekreuzten Oberarme. Auf Nanning machten sie den Eindruck, als stünden sie mitten in einem Schneesturm. Dabei war der Wind an diesem Tag überaus milde gestimmt und flaute immer wieder ab. Nanning konnte sich beim Anblick dieser bibbernden Festlandbewohner, die bei richtigem Schietwetter vor Angst vermutlich unter den Küchentisch krochen, ein kleines schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. Plötzlich traf sein Blick den eines Jungen, vielleicht 2 oder 3 Jahre älter als er selbst. Seine Arme lagen auf dem bebenden Rücken eines kleineren Jungen, der ihm das Gesicht gegen die Brust drückte und es daran rieb, als versuche er, etwas loszuwerden. Nanning zuckte zusammen, mehr innerlich denn körperlich. Sein Grinsen war auf der Stelle verweht. Der Junge sah ihn vom Wagen herab mit blanker Feindseligkeit an. Nanning fühlte sich ertappt. Verlegen wich er dem Blick des anderen aus und heftete die Augen stattdessen auf Tessa, die den kleinen Georg auf ihrer Hüfte zurechtrückte. »Und gerade nach Amrum? Weil hier die Hotels leer stehen. Aber nicht meine Gästezimmer«, sagte Inge. »Muss auch mal an die hier denken«, Boy Krügers Kopf ruckte zur Seite, sodass seine Pfeife kurz auf die Fremden hinter ihm zeigte. »Die haben nix, gar nix mehr. Du stehst immer noch auf deinem eigenen Acker.« Inge schnalzte laut mit der Zunge. »Denn wohl nicht mehr lange. Viel mehr werden das nicht. Der Russe steht schon 50 Kilometer vor Berlin. Na, denn ist wenigstens Hitler seinen scheiß Krieg zu Ende.« War Nanning gerade noch dabei gewesen, abzuschätzen, was 50 Kilometer vor Berlin für Amrum oder für Hamburg bedeuteten, starrte er jetzt Tessa an. Ihm stand der Mund offen und er fragte sich, ob er sich verhört hatte. »Let's hope for the best.« Boy Kröger nahm kurz die Zügel an und gab 2-mal einen klackenden Ton von sich. Sein Gespann zog an. Sobald eine ausreichende Lücke zwischen Fuhrwerksende und Hofzaun entstanden war, preschte Nanning voll bepackt, wie er war, los. Die Ungeduld, schnell nach Hause zu kommen, kämpfte mit seinem Verantwortungsbewusstsein. Schon auf den ersten Metern war er kurz davor, zumindest den Eimer oder die Milchkanne irgendwo am Wegesrand abzustellen, um schneller laufen zu können. Wenn er allerdings später wiederkäme und Futtereimer oder Kanne nicht mehr da waren, es keine Milch für seine hochschwangere Mutter gäbe, kein Futter für die Hühner, gar nicht auszudenken. Also biss Nanning die Zähne zusammen und kämpfte sich Meter für Meter näher an zu Hause. »Ey, wart mal!« Die Straße, an der Hermanns und Nannings Elternhäuser lagen, gabelte sich hier. Es ging entweder weiter hinab zu den Salzwiesen oder den Geestrücken hinauf. Unbewusst rollte Nanning die Lippen in den Mund und presste sie aufeinander. Jeder Schritt riss nun wie ein bockiger Ochse an seinen Schultern. Da war sein Elternhaus, direkt neben dem von Hermann. »Wart mal, du Idiot!« Hermanns Stimme klang näher als zuvor. Er hatte beinahe zu Nanning aufgeschlossen, und Nanning entschied sich nun, da er praktisch da war, die letzten Schritte zu gehen. Als Hermann auf gleicher Höhe war, schnappte er ein paar Mal mit weit geöffnetem Mund nach Luft und wischte sich anschließend mit dem Oberarm den Schweiß von der Stirn. »Was rennst du so? Krieg zu Ende, denn kommt mein Vater nach Haus.« Nebeneinander gingen sie zu den Häusern hinauf, der Grundstückszaun nun zwischen ihnen. »Oder ist tot?« »Tot?« Nanning stoppte abrupt. Noch während er dieses Wort wiederholte, das Hermann ihm so achtlos über den Zaun zugeworfen hatte. Er sah ihn an, als läge hinter der Stirn des Freundes etwas, das ihm dabei helfen konnte, dieses Wort auseinanderzufalten und schneller zu seiner Bedeutung vorzudringen. Doch auch ohne eine weitere Erklärung von Hermann begann sich eine Vorstellung darüber auszuformen, was das Kriegsende, noch dazu das eines verlorenen Kriegs, auch bedeuten konnte. Die Küchentür war angelehnt. Nanning prokelte die Fußspitze zwischen Zarge und Tür, schob sie auf und wankte in die langgezogene Küche. Der Rübengeruch nach frisch umgegrabener Erde lag in der Luft. »Mutter!« Im selben Atemzug spürte er eine gewisse Erleichterung, als er sie zur Linken quer zum Tischende sitzen sah. Ihr weizenblondes Haar war wie ein Kranz um den Kopf gelegt. Sie musste es gestern Abend, nachdem Nanning ins Bett gegangen war, noch neu geflochten haben. Sie sah müde aus. Nanning ging gerade um den Tisch herum, als Tante Ena mit einem der großen Töpfe, gefüllt mit Wasser, einen Schritt vom Handstein der Pumpe auf ihn zumachte und ihm den Weg versperrte. »Was ist das für ein Gebrüll? Willst du uns zu Tode erschrecken?« Ihr Blick war auf den Herd gerichtet. Nanning machte ihr Platz. Bevor er sich in Bewegung setzen konnte, hatte Tante Ena den Topf abgestellt und griff bereits nach der Milchkanne in seiner Hand. Sie stellte die Kanne, die nun Nannings Sicht auf die Mutter blockierte, mit einem Scheppern auf den Küchentisch. Nannings jüngerer Bruder Macker saß an der Wandseite des Tisches. Er hatte die Arme auf der Tischplatte verschränkt und lag so mit der Wange darauf, dass er zusehen konnte, wie ihre Mutter Rüben klein schnitt. »Und nur erst mal die Tiere füttern.« Nanning rührte sich nicht, auch wenn seine Gedanken durcheinander polterten. »Nun lass ihn mal durch, Ena.« Vom weichen Ton seiner Mutter ermutigt, machte Nanning Anstalten, sich in Bewegung zu setzen. Doch anstatt beiseite zu treten, stemmte Ena die Fäuste in die Hüfte, brachte ihr Gesicht auf seine Höhe und fixierte ihn. Ihre Augen hatten die Farbe von jungem Gras. »Aber nur, wenn er dich nicht weiter aufregt.« Sie würde nicht weichen, ehe er nicht klein beigäbe. In diesem Haus voller Dickschädel war seine Tante wahrscheinlich der größte von allen, vielleicht sogar noch sturer als Macca. Nannings Nicken glich einer Ausweichbewegung. »Versprochen?« Er sah wieder zu ihr auf, hielt ihren Blick aber nicht länger als einen flüchtigen Moment stand. »Ja, Tante Ena.« Sie trat ein wenig beiseite, sodass Nanning gerade so an ihr vorbeischlüpfen konnte. Seine Mutter legte die halbgeschnittene Rübe aufs Schneidebrett und das Messer beiseite. Mackas Augen verfolgten den Weg des Messers aufmerksam. Sie breitete die Arme aus. »Komm mal her, mein Großer.« Nanning stellte den Eimer ab und ließ den Sack von der Schulter rutschen. Seine Mutter zog ihn an sich und legte die Arme um ihn. Selbst durch ihr Schürzenkleid hindurch spürte Nanning die Wärme, die der pralle Bauch abgab und so anders war als jede Wärme, die er zuvor gespürt hatte. »Wieder eine ganze Kanne Milch. Was wäre ich ohne dich?« Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn und Nanning musste grinsen. Er drehte das Gesicht zur Fensterseite, weg von seinem kleinen Bruder, der in diesem Moment eh nur Augen für das vor Rübensaft glänzende Messer hatte. Die Mutter strich Nanning durchs Haar. Er schloss die Augen und hatte das Gefühl, er könne jeden ihrer Finger spüren. Sie presste ihn noch einmal an sich, fester als zuvor und nur ganz kurz, und wiederholte, »Was wäre ich ohne dich?« »Und ohne mich!« Macca hatte den Kopf gehoben, um das zu sagen. Ihre Mutter lachte. »Und ohne dich, ja.« Macca legte den Kopf wieder auf den Armen ab. Nanning trat auf der Stelle. Er fingerte am Schürzenstoff über dem Bauch seiner Mutter herum. Irgendwo darunter schien das Baby gerade zu schlafen. Die Frage, die ihn so umtrieb, musste auf die richtige Weise gestellt werden. Wenn es einfach so aus ihm heraussprudelte, würde er womöglich die falschen Worte benutzen und seine Mutter wütend machen. »Zum Geburtstag möchte ich ein Messer«, platzte Macca in Nannings Überlegungen hinein. »Wozu das denn?« »Dass ich ein Messer hab.« »Ach«, sagte Tante Ena und machte eine wegwischende Handbewegung in Mackas Richtung. Dann gab sie Nanning einen Klaps auf den Oberarm. »Und nur raus, die Tiere!« Enttäuscht atmete Nanning aus. Er griff nach Eimer und Futtersack. Doch dann zögerte er. Inges Versprechen von vorhin war ihm wieder eingefallen. »Morgen soll ich ein Stück Butter haben.« »Was?« »Butter?« Die Augen seiner Mutter strahlten in einem Glanz auf, der an Macca erinnerte, wann immer man ihm einen Teller mit dampfendem Essen vor die Nase stellte. »Butterbrot mit Marmelade«, sagte sie in sehnsüchtigem Ton, schloss die Augen und begann, wie mit vollem Mund zu kauen. Dabei machte sie ein Geräusch, als schmeckte es ihr ganz hervorragend. Der Anblick, wie sie ihr ausgedachtes Marmeladenbutterbrot genoss, machte ihn überraschend wehmütig. Es war, als erinnerte es ihn an etwas von früher, ohne dass er hätte benennen können, an was genau. Sogar Maka löste den Blick vom Messer. Er sah so begierig hinüber, als könne sie durch ihre Vorstellungskraft tatsächlich ein Marmeladenbrot entstehen lassen, und er wolle nun fragen, ob sie ihm nicht auch einen Happen in den Mund zaubern könne. »Aber jetzt!« Tante Ena schob Nanning vor sich her und nach nebenan in die Waschküche. Dort stieß sie mit dem Fuß die Tür hinter sich zu, kniete sich vor ihn und umfasste seine Oberarme. »Wir haben Mutter doch lieb.« »Du auch?« Sie stolperte über ein noch nicht begonnenes Wort, atmete es in einem leise geprusteten Lacher aus und setzte aufs Neue an. »Was soll das denn?« »Weil ihr euch immer zankt.« »Hilde ist meine Schwester. Und ich sag nochmal, wir müssen sie vor jeder Aufregung schützen.« »Ja.« Mit sanftem Druck bedeutete sie Nanning, sich zu drehen. »Und nu fütter dein Vieh.« »Es ist nur...« Nanning hielt inne. »Vater kann tot sein.« Ein Zucken durchfuhr seine Tante. Sie drückte kurz fest zu, sodass Nanning der Oberarm wehtat. »Wer hat das gesagt?« »Hermann.« »Im Krieg kann man von jedem sagen, er könnte tot sein. Solange wir keinen Totenschein haben, ist dein Vater lebendig.« »Aber ich muss trotzdem die ganze Zeit an Vater denken.« Als sei sie erschöpft, blies Tante Ena Luft durch die Nase und senkte den Kopf. Zwei rostbraune Locken rutschten ihr in die Stirn. Sie sah Nanning wieder an, und er konnte eine Sanftheit in ihren Zügen ausmachen, die zuvor nicht dagewesen war, als wollte sie ihre Grobheit ausgleichen. »Das verstehe ich doch, mein Nanning.« Sie strich ihm mit dem Daumen über die Wange. In ruhigeren Momenten wie diesen hätte Nanning schwören können, dass sich die Sommersprossen seiner Tante Ena mit der Zeit ebenso veränderten, wie es der Kniepsand tat. »Aber nur erst recht nichts zu Mutter, nicht? Und wenn er doch tot ist? Nur erst mal das Vieh.« Sie hatte sich aufgerichtet und ihr übliches forsches Wesen wieder angenommen. Sie hielt ihm die Tür auf. Nanning zögerte kurz, aber er wusste, dass die Unterhaltung zu Ende war, und trottete an ihr vorüber auf den Hof. Sofort wurde er von den Hühnern umringt. Aufgeregt drängten sie zum Futtereimer. Die gierigsten unter ihnen pickten zur Probe sogar an Nannings Füßen. Während er den Hof zu den Kaninchenställen überquerte, warf er ihnen Hände voll Hafer und Roggen hin. Bei jedem weiteren Schwall an Körnern flitzten die Hühner aufs Neue los und hackten auf den Boden ein. Vor den Kaninchenställen setzte Nanning den Sack ab und stopfte das Gras und Kraut durch die Gitter. Die Kaninchen nahmen es rupfend entgegen und mümmelten es klein. Abwesend bückte er sich, hob das herabgefallene, zerpflückte Grünzeug auf und stopfte es nach. Er spürte das gierige Zupfen der Tiere, aber seine Gedanken waren weit entfernt. Wie eine Schar Silbermöwen über einem Kiebitznest kreisten sie über diesem einen unscheinbaren Wort, das Hermann in den Mund genommen hatte, stürzten sich hinab und pickten und zerrten an diesen läppischen drei Buchstaben, an denen so viel hing.
Torben Kessler mit der ersten Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Darf die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet werden? Im Rechtsstreit über diese Frage will das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Kürze sein Urteil sprechen. Aus Münster Christoph Ulrich.
Es wäre eine Überraschung, würde die AfD zumindest vollends Recht bekommen. Sollte die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall bleiben, dann droht ihr die nächste Hochstufung durch den Verfassungsschutz zur gesichert rechtsextremen Bestrebung. Die AfD-Anwälte hatten im Verfahren genau das kritisiert, dass im Grunde schon das Urteil über die Partei feststehen würde. Deshalb ist auch mit einer Revision zu rechnen. Allerdings würde es in der nächsten Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht dann nur noch darum gehen, ob die Richter am Oberverwaltungsgericht einen Formfehler begangen haben.
Im Nordosten der Ukraine liefern sich die Regierungstruppen weiter schwere Kämpfe mit russischen Einheiten. Laut Präsident Selenskyj betrifft die neue russische Offensive immer mehr Ortschaften in der Region.